Silas, darf ich dich bitten, für dich zu kommen? Ich wünsche dir Gottes Segen.
Danke. Ja, das ist nein. Viele konnte ich noch gar nicht grüssen. Das möchte ich damit auch gerne machen. Schön, dass ihr hier seid. Wir stehen in dieser Serie von Elisa. Das letzte Mal hatte er gerade eine Wasserquelle geheilt und damit viel Leid und Not abgewendet in Jericho. Und heute schauen wir drei Verse miteinander an. Drei Verse, die es in sich, die es wirklich in sich haben. Drei Verse. Ich habe ja als Kind doch in einigen Dörfern und Städten wohnen. Wir haben ja einiges auch an Zügelerfahrung hinter uns als Familie, wo ich ja, darauf gross geworden bin. Und ich mag mich noch erinnern, als ich etwa 4, 5 war, haben wir in Wädischwil im Kanton Zürich ein Spiel gemacht in einem Quartier. Und das Spiel, das ist alt bekannt und das heisst «Der Fuchs geht um». Schaut nicht um, der Fuchs geht um, schaut nicht um. Kennt ihr das Spiel? So als vierjähriges Bübli, da hat man so ein Kreisli gemacht. Dann alle sich müssen anschauen und hinten nachher ist jemand durchgelaufen und hat ein Papiernastüchli runtergelegt. Und wer es in den Händen hatte, musste aufstehen und dann dem nachher Lumpen legen. Also, das Tüchli, das Nastüchli, wir haben dem Spiel gesagt, der Fuchs geht um, schaut nicht um. Und heute schauen wir auch so ein Spiel an, aber echt ein gefährliches Spiel, wo da gewisse Jugendliche mit dem Elisa haben angefangen zu spielen. Wir stehen im 2. Könige. Ich glaube, das ist immer noch Kapitel 3. Ist das noch 2? Gut, danke. Ich habe die Stelle gerade nicht notiert, aber ihr seid ja bewandert in der Bibel und darum geht das so. Nun ging Elisa von Jericho nach Bethel. Als er sich dieser Stadt näherte, lief ihm eine Horde von frechen und vorlauten Kindern entgegen. Sie machten sich abgöttisch und höhnig lustig über Elisa. Sie machten sich abgöttisch und höhnisch lustig über Elisas Glatze und riefen im Chor: Glatzkopf, fang uns doch! Glatzkopf, fang uns doch. Die Provokation saß. Elisa blieb stehen, sah sie an und sprach eine Strafe im Namen des Herrn aus. Seid verflucht. Da kam ein paar Augenblicke später 2 Bärinnen aus dem Wald und jagte den Kindern nach. 42 Kinder kamen bei diesem Fangespiel zu Fall und wurden zu Tode gebissen und getötet. Elisa wanderte weiter zum Berg Karmel und danach kehrte er nach Samaria zurück. Das schrieb die Bibel. Ich habe mir überlegt, ob ich die Geschichte überhüpfen soll. Und ich habe gedacht, nein, das mache ich nicht. Nicht zensurieren oder Sachen weglassen. Und auf der anderen Seite hatte ich ja genug lange Zeit gehabt, 6 Wochen, mir Gedanken zu machen, über was kann ich da predigen. Also es heisst ja in dem Alten Testament, es ist gefährlich, gegen Diener Gottes, gegen gesalbte Diener Gottes zu reden. Und ich glaube, der Vers hat auch seinen Ursprung bei dieser Geschichte mit dem Elisa. Da hat also der Elisa seine Glatzen, oder so, vielleicht war es gar ein bisschen poliert gewesen, mit ein bisschen Olivenöl. Ich weiss es nicht, dann möchte man es vergeben. Darf ich jetzt mal so bildlich das darstellen? Er läuft von einem top motivierenden Erlebnis von Jericho nach Bethel. Er hat gerade ein Wunder gewirkt. Er war sehr wahrscheinlich mit einem Hochgefühl unterwegs gewesen. Kommt nach Bethel und erlebt gerade einen Sturz in seiner Emotionalität. Also von einem Top-Erlebnis zu einem ganz tiefen Bauch. Ja, Bauchstoß, zu einem Bauchboxen. Da kommen mehr als 42 Kinder ihm entgegen und verhöhnen ihn, verspotten ihn. Wegen seiner Haarlosigkeit. Und dann, die Provokation hat gesessen. Er hat das ernst genommen. Er hat nicht gesagt, ja, keine Ahnung, die haben keine Ahnung, was ihr da sagt. Der Herr vergib euch. Nicht so. Sie angeschaut. Also, ihr müsst, dass ich euch fange. Gut, das Fangenspiel könnt ihr haben, aber in einer anderen Dimension. Und da sind zwei Bärinnen rausgekommen und haben die 42 Kinder gebissen und tötet. Und jetzt, was machen wir mit so einer Predigt? Ist das neutestamentlich? Ist das neutestamentlich? Darf man, also sollen wir als Kinder Gottes Sättigs nachahmen oder nicht? Ist es eine Sünde? Also das Schweigen, das interpretiere ich, dass sie dabei sind. Gut. Elisa hat ja nicht einfach so gehandelt. Es war nicht willkürlich, sondern er hat sich berufen auf das Gesetz, auf die Gebote, die in dieser Zeit schon waren. Er hat gehandelt. Er hat nicht einfach so gehandelt. Er hat sich berufen auf die Gesetzesgrundlage, die präsent war. Der Elisa ist ja nach Mose gekommen. Und jetzt schauen wir vielleicht noch etwas früher, anstatt bei Mose, hängen wir ein bei der Geschichte von Adam und Eva. Die Geschichte von Adam und Eva hat ja auch eine Grundlage, wo Gott dann seinen Fluch gesprochen hat über die Schlange und nachher über die Frauen, über die Geburten und nachher über die Männer. Kennt ihr die Geschichte? Wo dann die Schlange kommt und sagt, nein, also das, was Gott gesagt hat, da wegen dem Baum da, ihr werdet auf keinen Fall sterben und dann hat Eva gesehen, dass die Frucht gut ist, schön ist, interessant ist zum Anschauen. Sie hat dann auch genommen und gegessen und weitergegeben. Adam hat auch gegessen. Beine sind plötzlich die Augen aufgegangen, sie haben gemerkt, sie sind nackt, sie haben sich versteckt, sie haben sich gefürchtet von der Stimme Gottes und sie sind weggelaufen. Und der Mensch, das Ehepaar, das ist ja, also Adam und Eva, sie sind gefallen und nachher ruft Gott und sagt, Adam, wo bist du? Also nicht, wie er nicht gewusst hat, wo er ist, sondern wo bist du im Sinn von meiner Beziehung, wo irgendein Bruch ist geschehen. Und nachher sagt Adam, ja, ich habe mich gefürchtet vor deiner Stimme. Sie haben ihre ersten modischen Kleider an, zwei Feigenblätter. Und dann sagt der Herr dort im ersten Buch, Mose Kapitel 3, warum habt ihr das gemacht? Habe ich euch nicht geboten, das nicht zu tun? Und dann sagt Eva, ja, sorry, Herr, ich bin nicht die Schuld, die Schlange ist die Schuld. Also der Adam hat zuerst gesagt, ja nein, nicht ich, sondern meine Frau. Und dann sagt die Frau, ja nein, nicht ich, die Schlange. Also alle haben ihre Verantwortung weitergegeben. Und dann sagt der Herr dort, und Gott hat auch nicht willkürlich geflucht, oder gestraft oder sanktioniert, sondern er sagt, nein, auf der Grundlage des Gebots, das ich euch gegeben habe, das ihr übertreten habt, gibt es jetzt eine Konsequenz, gibt es eine Strafe, gibt es ein Gericht. Schlange, du bist verflucht. Und ab dem Moment war der Fluch über allen Schlangen vollzogen gewesen. Und nachher wendet er sich zu der Eva, schaut sie an und sagt, auch du wirst eine Konsequenz von deiner Übertretung auf dich müssen nehmen. Dein Körper wird nicht mehr so gesegnet sein und dir wird es nicht reinfallen, zu gebären. Du wirst eine Strafe haben, ein Fluch wird auf dir sein, du wirst mit Schmerzen gebären. Und nachher wendet er sich zum Mann und sagt, auch du wirst eine Strafe und eine Konsequenz haben. Alles, was du schaffst, wirst du mit Mühe müssen erarbeiten. Im Angesicht von deinem Schweiß wirst du schaffen und wirst du dein Brot müssen heimbringen. Und das haben wir ja heute noch. Und wenn wir dann ein Stückchen weiter schauen, dann sehen wir Mose, der am Berg Sinai ist, also der Berg, der so geraucht hat und so feurig auf dem Berg war. Und alle, die an den Berg angekommen sind, alle die sind gerade umgekehrt, tot und das ganze Volk hat zittert, ist bleich geworden und hat gesagt, du, mit dem Gott wollen wir nichts zu tun haben. Mose, red du zu uns. Und nachher ist der Mose zum Volk Israel und gesagt, ich lege in euch jetzt das Gesetz Gottes vor, das Gebot Gottes, Segen und Fluch. Und alles Volk hat immer wieder nach diesem Gebot Amen gesagt, so sei es. Und wir kennen ja die Gebot, wenn du ein Gebot haltest, Ehre Vater und Mutter, so wirst du lang leben, als ein Gebot, das Segen bringt. Aber umgekehrt ist es so, wenn du es nicht tust, bringt es den Fluch. Glückselig sind die, die Vater und Mutter ehren, denn sie werden ein langes Leben haben. Und dann im Umkehrschluss heißt es, verflucht seien die, die nicht. Und dort sehen wir die der schwarz-weiß Kontrast, den wir sehen im Alten Testament. Und die Gesetzgebung, die geschehen ist, dort im Garten Eden, beim Berg Horeb, beim Sinai, die ist heute noch gültig. Stärker gültig als die Bundesverfassung. Und ist in jedem Land wirksam. In jeder Kultur. Die geistlichen Prinzipien, die geistlichen Gebote, die haben Kraft und die wirken. Die sind präsent. Wir sind zum Beispiel heute noch mit dem konfrontiert, dass wir ein sterbliches Leib haben. Alle müssen einmal oder werden einmal, so müssen nicht gerade entrückt werden und Jesus schon kommt, was auch schon eine Variante wäre, der sterbliche Leib müssen ablegen. Sagt das durch einen Herzinfarkt, sagt das durch eine Krankheit, sagt das durch, dass wir in der Nacht entschlafen. Irgendein Körper, der sterbliche Leib, der verflucht ist und um einen Fluch steht, vom Sterben müssen, den müssen wir ablegen. So sind wir alle auch in dieser Spannung innen zwischen Segen und Fluch, ob wir jetzt Christen sind oder nicht. Auf der anderen Seite heisst es natürlich auch, wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in Christus Jesus, in der Himmelswelt. Ich möchte das aber noch ein bisschen vertiefen, dass Flüche heute noch wirksam sein können. Gott hat nie wollen, dass der Mensch, oder dass wir, dass du musst sterben. Er hat er nie beabsichtigt. Nicht ein einziger Augenblick hat er wollen, dass du unter Schmerzen musst sterben. Denn der Tod, das Sterben müssen, ist nicht in Gottes Ursprungsplan gewesen. Nicht ein Augenblick. Und wo dann der Fall geschehen ist, der Herr hat müssen konsequent sein, hat ihnen ja dann auch eine schönere Mode anvertraut, hat ihnen da ein Fehli gemacht und hat sie entlassen aus dem Garten Eden. Und dann sagt der Herr zu einem Engel: Engel, ich gebe dir jetzt einen Auftrag, du stehst dort an mit einem flammenden Schwert, damit du schaust, dass die zwei da ja nicht zurückkehren und vom Baum vom Leben essen und noch ewig leben. Und dann ein paar Kapitel später, im 1. Mose, Kapitel 6, Vers 3, gereut sich Gott total, dass er den Mensch gemacht hat und sagt, jetzt ist genug, jetzt nehme ich auch den Lebens, den Geist, den Ruach, nehme ich von ihnen. Sie sollen nicht mehr den lebensspendenden Geist haben, sondern sie sollen nur noch eine lebendige Seele sein. Und er begrenzt das Leben auf 120 Jahre. Und da stehen wir in dieser Spannung. Also ich habe mal von einer Frau gehört in Ecuador, in einem ganz katholischen Dorf, die ist 124 Jahre alt geworden. Aber das ist dann, es gibt es ganz selten, dass etwa so 116 Jahre wird. Und in der Psalm 90 heisst, deine Lebensspanne sei 70, 75 und wenn es hochkommt, 85. Also alles, was drüber ist, sind Gnadentage, Gnadenmonate. Also wir wissen, dass das eigentlich auch uns betrifft, die Spanne zwischen nicht ewig können zu leben, ohne dass wir, also wenn wir Jesus haben, dann ist ja der Fall klar, dann haben wir das ewige Leben, aber ohne Jesus stehen wir unter dem Generalfluch, Sünde zu sein und Tod, der Verdammung hingegeben zu sein. Was wir auch sehen bei dieser Geschichte beim Adam, bei Adam und Eva, ist, dass der Fluch, der auf sie kommt, ganz schnell Wirkung hatte. Ihre Beziehung mit Gott war zerstört. Und ihre Beziehung in der Familie hat schon der ersten Familie Totschlag gebracht. Mord. Also Fluch, der gekommen ist, der hat gerade gewirkt und sie hatten es nicht einfach. Die Bibel sagt, wir mangeln alle an Herrlichkeit Gottes. Wir sind alle Sünder. Wir sind alle gefallen aus dieser gesegneten Beziehung mit Jesus. Wir stehen alle unter dem Fluch des Gesetzes. Wir sind alle verurteilte Sünder. Und wir verdienen es, dass wir den Tod würden haben. Aber Gott sei Dank, der für uns gestorben ist, damit wir nicht mehr den Tod und das Zorngericht fürchten, den Fluch, Verurteilung, Konsequenz, sondern dass wir wissen können, wir sind in Jesus gesegnet. Wir könnten sagen, verflucht sein heisst, nicht unter dem Segen zu leben. Verflucht sein heisst, nicht unter dem Segen zu leben. Überleg dir mal, in welchem Lebensbereich erlebst du den Segen Gottes? Und in welchem Lebensbereich erlebst du den Segen Gottes nicht? Gottes Wort fordert uns auf, unser Leben ihm hinzugeben, mit allen unseren Lebensbereichen. Und in allen unseren Lebensbereichen den Segen Gottes zu erwarten, in Anspruch zu nehmen, zu erbitten, zu erflehen. Er hat uns gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Im Römer Kapitel 8 heisst es im Vers 13, und Gottes Geist bestätigt, dem Heiligen Geist bestätigt unseren Geist, wir sind Kinder Gottes. Wir sind erlöste Kinder Gottes. Und wir sind nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind auch Erbe. Erbe von was? Vom Segen. Erbe vom Segen. Und der Segen ist nicht limitiert. Er ist nicht nur aufs Geistliche beschränkt oder auf die Seele, sondern auch, er geht und durchdringt die Arbeit, das Geschäft, Beziehungen, Wachstum, Erfolg. Aber man kann nicht sagen, im Hang herum, wenn man mal einen Misserfolg hat, wir sind nicht gesegnet. Ich glaube, man kann nicht einfach eine 1:1 Rechnung machen. Wenn ich gesegnet bin, dann ist alles okay, dann ist alles gut. Ich brauche nichts mehr. Das ist nicht der Indikator, aber die Bibel fordert uns auf, uns unter den Segen Gottes zu bewegen, uns unter die Herrschaft Gottes zu bewegen und uns ganz ihm auszuliefern. Entweder bist du mit Christus unterwegs und erlebst geistliche Segnungen, du weißt, merkst, ich bin angenommen, ich bin geliebt, ich bin akzeptiert, oder du lebst in einer Tendenz, wo du aus dir selbst lebst, in der Verblendung lebst, trennt mit Gott, separiert von Gott. Für mich sind das nicht so zwei statische Grössen, entweder bist du gesegnet oder bist verflucht, sondern es sind für mich zwei bewegende Grössen, wo du kannst dich bewegen, richtig segnen, du kannst dich aber auch bewegen, richtig strafen, Fluch. Und jetzt möchte ich gerne so einen Einschub machen. Jetzt sind wir ja recht so theoretisch gewesen, so grundlegend. In der Welt gibt es so ein Sprichwort, Gott straft schnell, Gott lässt sich nicht spotten. Kennt ihr das Sprichwort? Es hat es bei mir auch schon mal gegeben, dass ich irgendetwas Letztes gemacht habe. Da sagt mein Bruder zu mir, hast du gesehen, Gott straft sofort. Und mir ist der Satz dort hineingegangen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, das war jetzt ein Klapp auf meine Finger von Gott. Ach, Gott straft sofort. Die Sensibilität in der Welt ist sehr gross, auf das Gott auch strafen kann, dass Gott richten kann. Viele ignorieren das natürlich. Also ich kenne viele, die fluchen nicht nur einmal am Tag, sondern einfach permanent. Die haben gar keine Ahnung, was sie da eigentlich sagen. Aber das ist ja mal so ein Aspekt, dass man vielleicht flucht. Aber es gibt einen anderen Aspekt, dass man andere verwünscht, verflucht. Zum Beispiel Jakobus und Johannes stehen mit Jesus irgendwo auf einem Hocker, schauen Richtung Samaria und dann sehen sie dort das halb heidnische erwählte Volk, Samaria. Und dann sagt der Jakobus und Johannes zum Herr, hey, Jesus, das ist nicht cool, wir könnten die jetzt gerade vernichten. Dass da Feuer vom Himmel fällt und dass da über ganz Samaria, dass die ganze Stadt ausgerodet ist. Und dann sagt Jesus, hey, ihr habt keine Ahnung, wie mein Herz sind. Wessen Geisteskinder sind ihr? Welcher Geist beseelt euch? Der Geist vom Gericht, vom Gesetz, von der Verdammung, von der Verurteilung, vom Zorn. Oder beseelt eures Herz göttliches Erbarmen. Was ganz stark durchkommt bei Flüchen ist, dass Flüche wirken ohne Gnade, ohne Barmherzigkeit, ohne Nachsicht, ohne Liebe. Es unterscheidet sich Flüche und Strafe und Gericht von der Erziehung Gottes, die geschieht unter Liebe. Unter der Züchtigung Gottes. Es gibt einen ganz klaren Unterschied, wenn Gottes Geist erzieherisch wirkt. Vielleicht manchmal schon ein bisschen pädagogisch strafend mit einer Massnahme, wo wir denken, warum ist jetzt das mir widerfahren? Aber es unterscheidet sich Erziehung Gottes, väterliche, liebevolle Erziehung, die in Wahrheit geschieht, und zwischen Gericht, Fluch und eigentlich ja, eine Strafe, die geschieht ohne Liebe. Jesus Christus will nicht, dass wir Menschen fluchen. Er sagt sogar, liebt eure Feinde, betet für eure Feinde, segnet eure Feinde. Ich war vor ein paar Wochen im bernischen Jura gewesen. Ich hatte eine Möglichkeit gehabt, reinzuschauen in das Mennonitische, in die Täuferbewegung und in das in die Theologie der Mennoniten. Und die Mennoniten definieren ihre Liebe zum Nächsten folgendermaßen. Sie sagen nicht, lieb den Nächsten wie dich selber, sondern lieb deinen Feind wie dich selber. Und das ist noch so interessant. Jesus klingt da ein und sagt, ja, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Segnet die euch fluchen. Ich mag mich besinnen, als ich in der RS war, in Birmensdorf, im Kanton Zürich, bei der einzige Christ war, unter etwa 6'000. Und ich habe am Anfang, schon am ersten Tag, habe ich meine Bibel vorgenommen, habe gebetet, bevor ich geschlafen bin. Und dann haben wir so einen Schlag von 12 Bettern, alle so etwa um die 20, 21, 22, alles Gielen aus fast allen Kantonen. Und dann haben sie gefragt, du Silas, könntest du beten für uns, dass wir gut könnten einschlafen? Und dann habe ich gesagt, ja, wer möchte, dass ich bete, dass ihr gut einschlafen könnt? Und dann 10 von diesen 11 haben aufgehalten und ich habe jeden Abend laut für sie gebetet. Und sie haben das noch so witzig gefunden. Und dann haben wir eine Nachtübung gehabt und ich bin als Erster mit meiner Truppe und meinem Korporal bin ich zurück gewesen. Wir hatten so eine schwarze Tarnfarbe gehabt, so RLV, Restlichtverstärker, und dann mussten wir uns durchschlängeln. Und dann hatte es so Leuchtkugeln im Himmel und so ein paar Gegner, die uns infiltrieren wollten. Und wir waren dann als erste Gruppe daheim, um 11:30 Uhr. Wir haben unsere Schuhe geputzt, da gibt es eine Kohle, die du anstreichen kannst, oder so Tarnfarbe. Tarnfarbe geht schwerer ab, und Kohle geht schneller ab. Und dann haben wir um 11:30 Uhr schon können pfusen. Und die anderen waren erst so gegen die 12:30 Uhr daheim gewesen. Und am nächsten Morgen sind die alle stinkensauer auf mich gewesen, weil sie nicht gut einschlafen konnten. Sie haben Monster gesehen, sie sind sauer gewesen, sind hässig gewesen. Und das hat sie so richtig mögen. Und dann hat es einen darunter gehabt, das war so ein richtig pickter Typ gewesen. Der hat am Morgen immer 5 Minuten geflucht und sich so negativ aufgeladen. Oder? Dass er so Aggressivität hatte. Und einer, es hatte sogar 2 Satanisten gehabt in meinem Zug. Ein Zug ist ja so eine Einheit mit etwa 70, 80 Leuten. Und der ist am Morgen immer auf mich zugekommen. Satanist von Basel. Hat mir beide Hände entgegengehalten, so ein Satanszeichen gehabt, hat mich verflucht. Ganz grob. Und dann bin ich ihm entgegengestanden, habe meine Hände aufgehalten und habe ihn gesegnet. Ja, das war so richtig konfrontativ gewesen. Und dann, als wir so eine Überlebensübung hatten, haben wir müssen verschieben. Dann haben wir so eine Zivilschutzanlage gehabt mit so 3 Stück Bett. Und dann haben sie auf mein Bett ein Pentagramm gemacht mit 666. Und das verflucht, das Bett, dass ich nicht gut schlafen kann. Und dann bin ich auf das Bett gekommen. Es ist mir gerade ein bisschen schneller gegangen. Es hat schneller gepöppelt, mein Herz. Und dann dachte ich, ja, danke vielmals. Und dann habe ich gewusst, jetzt muss ich fasten. Dann habe ich gefastet, eine Woche lang. Dann bin ich dann etwa noch so... Ja, was bin ich? Ich bin um die 70 Kilo, also 50 Kilo weniger als jetzt. Dann haben wir so die Überlebensübungen gehabt. Und dann ist die Konfrontation weitergegangen. Ich mag mich noch erinnern, dass ich als Einziger so den Rucksack haben müssen tragen mit einer Panzerfaust hinten drauf und mit dem Gewehr. Und das sind jetzt etwa 40 Kilo Gepäck. Und neben mir, ich bin als Kleinste, muss jetzt hinten schlafen, oder? Und wenn einer irgendeine Verletzung hat, dann muss der mit der Verletzung führen und das Tempo von diesen Leuten bestimmen. Und dann musste ich mit einem vorgehen. Und wer sich verletzt hat, könnt ihr 3-mal raten, ist der Satanist neben mir gewesen. Und das hat ihn natürlich geformt. Und dann hat das Tempo trotzdem angezogen. Ich war dort auch noch fit, habe das Tempo auch mitziehen, die 40 Kilometer Marsch. Und ich habe als Einzige die Panzerfaust nicht abziehen. Und dann mag ich mich besinnen, bin ich in so einen Regen reingetrampelt, das Knie verdreht, aber ich habe natürlich keine Schmerzen dürfen zulassen. Aber sobald ich dort war, der Zivilschutzanlage, konnte ich keinen Schritt mehr laufen. Aber bis dahin hat mich der Segen Gottes, würde ich sagen, mal getragen. Jedenfalls, also Segen und Fluch, das gibt es heute noch. Verwünschung. Also wenn du in Israel bist, als messianischer Jude, wirst du permanent von den orthodoxen Juden auf der Grundlage vom Heiligen Gesetz, von der Torah, verflucht. Also auch im jüdischen, heidnischen oder auch im muslimischen gibt es die Möglichkeit, dass dort so zu fliten heissen die, glaubst du? Irgendeine so eine mystische, muslimische Richtung, wo andere Muslime verfluchen kann. Also dort gibt es Flüche, oder auch im buddhistischen gibt es Flüche, oder auch in der esoterischen Welt kann man Flüche aussprechen. Hexen, Zauberer sprechen permanent Flüche gegen Christen aus. Jetzt schauen wir die Massnahme, von Konsequenzen, Strafen, Sanktionen aussprechen im Neuen Testament. Ah, der Paulus hätte das auch gebraucht, als er einem Zauberer entgegengetreten ist. Aber wir schauen das Beispiel jetzt an von Petrus. Der Petrus und Johannes kommen nach Samaria, gerade die Stadt, wo dann der Philippus eine Erweckung eingeleitet hat. Da hat es also Wunder gehabt und Wunder sind geschehen. Und die haben sich dann taufen im Wasser und das apostolische Konzil in Jerusalem hat gehört, irgendetwas fehlt uns da noch, die Zeichen von der Geistestaufe. Und Petrus und Johannes sind dann gekommen, haben den wiedergeborenen Gläubigen getauft, den Christen in Samaria die Hände aufgelegt, dass sie Taufe im Heiligen Geist empfangen. Und dort hat es einen Zauberer gehabt, der hat Simon geheißen. Der konnte auch Wunder wirken, einfach mit einer anderen Kraft. Und dann kommt der Simon, ein ganz aufgestellter Unternehmer, ist ein Typ zum Petrus und sagt, du, ich möchte auch etwas von dieser Kraft. Wie viel musst du zahlen dafür? Und der unternehmerische Gedanke, der ist voll in die Hose. Dann sagt der Simon, der Petrus, du Verfluchte, fahr zur Hölle mit deinem Geld. Und du mit deiner Seele auch gerade. Apostolischer Dienst, neutestamentlich, Fadengrad. Hey, mit dem Denken, was erlaubst du dir, Gottes Geist zu kaufen und zu missbrauchen für deine Art? Und dann packt der Simon, der Zauberer, eine heilsame Angst. Innerlich hat er wie gemerkt, oh, jetzt geht der Boden auf und ich verliere meine Heilsgewissheit, ich verliere meine Hoffnung. Und dann sagt der Zauberer Simon, betet ihr für mich, dass das ja nicht zutrifft. Und er wird errettet. Auch dort kommen die Apostel mit Autorität und mit einer Vollmacht und sagen, da ist keine Gnade. Wenn du Gottes Geist willst kaufen, wenn du Gottes Geist willst missbrauchen, keine Gnade, keine Toleranz. Das ist ein Fluch. Wir sprechen über dir eine Strafe aus. Du sollst verloren gehen. Das gibt es nicht im Reich Gottes. Und da sind sie recht klar gewesen. Da haben sie also sehr klar geschnitten zwischen gutem Motiv und falschem Motiv. Also der Petrus hat das gemacht und Johannes, der Paulus hat das auch gemacht. Bei einem Zauberer, Bar Jonas hat er geheißen. Der hat immer gegen das geschwätzt, was der Paulus predigt hat. Und da ist darum gegangen, dass ein Gouverneur zum Glauben soll kommen, also so ein Gemeindepräsident vielleicht von Konolfingen nehmen wir an. Und da hat immer einer von seinen engsten Berater, Assistenten, der immer gegen das geredet hat, was Paulus geredet hat und bezeugt hat vom Evangelium. Und dann checkt das der Paulus und sagt, hey, du bist verflucht. Der Herr strafe dich, der Herr züchtige dich. Und dann ist der augenblicklich blind geworden, der Mann. Und nachher ist der Gouverneur, der Gemeindepräsident, jetzt vielleicht nicht von Konolfingen, sondern von einem anderen Städtchen, zum Glauben gekommen. Wenn er gemerkt hat, das hat Power, das hat Kraft. Also das ist so ein Beispiel, wo wir in der Bibel finden. Ich mag mich erinnern, ich habe mal einen Mann kennengelernt, er war ein richtiger Querulant. Und ich habe mit Randständigen gearbeitet. Ihnen versucht, Jesus nicht nur vorzuleben, sondern auch immer wieder auf ihre Fragen einzugehen. Und der hat jedes Mal, wenn ich ein Zeugnis gegeben habe von Jesus, hat der mir reingeschnurrt. Und immer alles verneint und verleugnet und verdreht. Und dann sage ich ihm, glaubst du? Und Jesus sagt, nein, an den will ich gar nie glauben. Und dann sage ich ihm, ich wäre froh, du könntest aufhören, immer dagegen zu reden, wenn ich ein Zeugnis gebe. Dann sagt er, nein, das ist genau mein Job, immer das widerlegen, was du sagst. Dann sage ich dir, aber das ist gefährlich. Du redest ja nicht gegen mich, sondern gegen das Wort Gottes. Dann sagt er, das Wort Gottes hat gar keine Wirkung. Dann sage ich, ja, aber das ist noch gefährlicher, wenn du das sagst. Wenn wir schauen, ob es Wirkung hat. Dann sagt er, ja, ich möchte es erleben. Dann sage ich, ja, also der Herr strafe dich. Am nächsten Morgen bin ich wieder dort bei diesen Randständigen gewesen. Dann ist er gekommen und hat mir vorne eine Schaufel gefällt. Dann hat er gesagt, er sei dann nachher sauer weggegangen und plötzlich sagen wir, die Zahn ausgeht. Und dann hat er weitergeredet und weitergemacht. Und dann hat er immer noch gehöhnt und gespottet und gesagt, ja, Gott hat keine Kraft. Gott schaut sowieso nicht, das gibt es nicht. Dann hat er gesagt, ja, aber du möchtest noch mal schauen, ob er wirkt. Und am nächsten Tag ist er wieder gekommen und dann ist die andere Schaufel rausgefallen. Also für mich war das noch sehr eindringend gewesen. Dass Gott plötzlich auf eine Art mit dem Mann anfangen zu reden, dass er darüber nachdenken muss, was schnurre ich da eigentlich? Das war für mich ein Beispiel von der Züchtigung oder von der Konsequenz Gottes. Ich würde das nicht zuschreiben auf meine Autorität, sondern auf das, dass ich Gott nicht spotten lasse. Ich möchte einen Aspekt reinbringen von Flüchen, von ungerechten Flüchen. Es gibt ja auch Verwünschungen, Leute, die einem verwünschen, wenn man Christ ist, wenn man vielleicht ein aufrichtiges, frommes Leben lebt. Und die Bibel spricht in den Sprüchen davon, oder bezeugt in den Sprüchen, dass ein ungerechter Fluch nicht eintreffen kann. Ein ungerechter Fluch, eine ungerechte Verwünschung hat keine Möglichkeit zu wirken. Weil er ist willkürlich ausgesprochen. Ein ungerechter Fluch trifft nicht zu oder kann nicht wirken. Und ich denke, das ist auch wichtig für uns. Was könnte zum Beispiel so ein ungerechter Fluch sein? Was denkt ihr? Was sind ungerechte Flüche? Was kennt ihr? Kennt ihr ein Beispiel von einem Fluch, der ungerechtfertigt ist? Ja. Verfluchtes Bulle, ja. Und alle Angst gehabt. Ja. 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 Amen. Da hat dein Glaube, dein Sieg, deine Siegesgewissheit, der Fluch erstens einmal erkräftigt, der hat aber auch keine Wirkung gehabt bei dir. Und du hast es auch können brauchen als Demonstration, dass das Reich Gottes wirksamer ist. Natürlich, aber wenn du Angst hast plötzlich, dann ist es dann anders. Dann wäre ich eher der Meinung, dass du Bulle nicht essen sollst. Aber du hast keine Angst gehabt und das ist wichtig, oder? Wir kennen ja diese Situation auch, wenn zum Beispiel Masken heimgebracht werden aus Afrika oder irgendwelche okkulten Gegenstände wie buddhistische Figuren. Und das hat ja auch für gewisse, die haben plötzlich Angst und merken, jetzt können sie nicht mehr ruhig schlafen. Und da jetzt so, gibt es ganz verschiedene Thematiken. Ich möchte zwei Beispiele vorbringen von einem ungerechten Fluch im Alten Testament. Und zwar kennen wir alle die Thematik von Generationenflüchen. Also, der Vater hat etwas falsch gemacht und der Fluch geht weiter ins nächste Geschlecht, die nächste Generation, bis auf 5, 6 Geschlechter hin. Habt ihr die Stelle auch schon mal gelesen und gehört? Generationenflüche, die weitergehen. Zum Beispiel ein Generationenflug kann sein, in Australien gibt es eine ganze Biografie von einer Familie, die immer auf dem linken Ohr taub ist. Und das bei jedem Kind, das könnte zum Beispiel ein Generationenfluch sein. Es könnte auch, gibt ja andere Beispiele von Generationenflüchen. Ich möchte darauf eingehen, dass Generationenflüche neutestamentlich und auch alttestamentlich können gebrochen werden und können aufgehoben werden. Das ist mal das eine. Das andere ist, der Hesekiel sagt Folgendes. Wenn der Vater gesündigt hat und einen Fluch auf sich zieht, das Gericht auf sich kommt, dann sollen Kinder und Enkelkinder nicht deswegen gestraft werden und auch unter dem Fluch sein, denn sie haben nichts dafür. Wenn jetzt der Sohn sündigt und flucht, dann soll der Vater und der Grossvater nicht wegen dem unter den Fluch kommen, sondern allein der Sohn oder die Tochter, die gesündigt hat und den Fluch auf sich gezogen hat, soll wegen dem gestraft werden. Und darum möchte ich Hesekiel Kapitel 18 lesen. Ich lese das auch aus dem Alten Testament, jetzt nicht nur neutestamentlich, alttestamentlich hat sie auch eine Dynamik, die ich möchte reingeben möchte, weil die eine Stelle eben, dass Generationenflüche wirksam sind, die kennen wir auch aus der Lehre, aus der Torah, aus dem Alten Testament, aus den 5 Büchern Mose, dass es gibt, dass sie ja wirksam sind. Und jetzt heisst es ja, das Gesetz und die Propheten müssen etwas bestätigen. Und nicht nur das Gesetz. Propheten im Alten Testament haben die Generationenflüche teilweise entkräftigt. Und es heisst hier im Hesekiel Kapitel 18, 1 bis 3 folgendes: Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Was habt ihr, dass ihr dieses Sprichwort im Land Israel gebraucht und sprecht? Die Väter essen unreife Trauben und die Zähne der Söhne werden stumpf dabei. So wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn ihr diesen Spruch in Israel noch gebraucht. Stell dir vor, der Heini ist Jockey und deswegen bekommt das Kriege Karies. Oder der Stefan Erhard ist unreife Traube und wegen dem bekommt der Can Zahnfühle. Das ist jetzt auf ein Beispiel von Trauben angewendet, auf Schocke. Aber eigentlich geht es hier um Sünde. Wenn ihr etwas macht und nicht stimmt, soll doch nicht das Kind wegen dem die Strafe ausbaden, die Suppe auslöffeln. Das soll nicht sein. Und umgekehrt soll es auch nicht sein. Da könnt ihr dann nachher selber noch weiterlesen. Hesekiel 18. Und parallel zu dem möchte ich dir Hesekiel 3 empfehlen. Das Hesekiel 3, lies doch das daheim nachher. Das Gesetz im Alten Testament braucht immer die Bestätigung der Propheten, dass es gesamthaft abgerundet ist und nicht nur die 5 Bücher Mose. Ich möchte gerne ins Neue Testament gehen und schon bald abrunden. Die Zeit ist so schnell vorwärts gegangen. Christa hat gefragt beim Anfahren, Silas, das Thema ist gut, dass du es bringst, aber bringst du es dann natürlich in dieser Zeit? Ich merke schon, ich bin schon fast darüber. Ich versuche jetzt ein bisschen abzukürzen. Mal kurz schauen. Vielleicht noch ein Beispiel von Jesus. Hat Jesus geflucht? Nein, der hat gezüchtigt. Hat Jesus geflucht gehabt? Doch. Der Feigenbaum hat er doch verflucht. Okay, was ist mit dem Feigenbaum passiert und warum hat er den verflucht? Er hat Hunger gehabt und hat nichts gefunden. Ja, okay. Also das Beispiel dort in Markus 11, 12 bis 14 und 20 bis 24 spricht auf das Gleichnis an, wo Jesus Hunger hatte mit seinen Jüngern Richtung Jerusalem gelaufen. Und den Feigenbaum im mediterranen Klima von Israel hat permanent Feigen. Oder Feigensprössling. Und Jesus hat nicht einmal an dem Baum Feigensprössling gefunden. Also es war ein fruchtleerer Baum, ohne Fruchtansatz, geschwiegen denn noch mit Früchten. Und das hat Jesus nicht toleriert, dass es einen Feigenbaum gibt, der fruchtlos ist in sich selbst. Und dann verflucht er ihn. Und dann gehen sie auf Jerusalem, haben dort eine Lehrsession und kommen am nächsten Morgen wieder zurück. Und der Petrus ist richtig verdattert, sieht, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an von dort ist. Und dann wundert er sich, dass ein Fluch von Jesus, eine Verwünschung von Jesus so wirksam Wirkung hat. Ich habe das auch mal ausprobiert bei einem Ahornbaum. Ja, warum nicht? Und das hat leider nicht geklappt. Aber ja, manchmal probiert man solche Sachen ja aus, oder? Zum Glück bin ich nicht Jesus, oder? Aber ich denke, das ist auch eine Dimension. Verwünschungen, Flüche haben Wirkungen. Jesus hat das selber praktiziert. Jetzt ist es auch ein Bild, der Feigenbaum ist ein Bild für nicht nur für Israel, sondern auch für die Gemeinde. Stellt euch vor, Jesus schaut uns an als Gemeinde und sieht bei uns Fruchtlosigkeit. Und er würde wegen dem uns verfluchen. Ich glaube nicht, dass er das machen würde. Ich glaube eher, dass er uns segnen und uns möchte ermutigen, dass wir weiterfahren und miteinander ihn bestören und sagen, Herr, schenke uns Frucht, die bleibt. Lass uns jeden Monat fruchttragend sein, wie wir das Bild haben in der Offenbarung. Jeden Monat Frucht am Baum. Jeden Monat Frucht. Der Markus Bettler hat mir am Mittwoch ein zistiges Zeugnis gegeben. Er hat das gelesen in der Bibel. Jeden Monat Frucht. Und er hat sich das für sich in Anspruch genommen. Markus Bettler von Spiez, Pastor von Spiez, mit seiner, seinem bekannten Dienst. Und dann sagt er, Herr, ich nehme das in Anspruch. Jeden Monat Menschen, die sich bekehren in unserer Gemeinde. Und dann hat er gebetet und im ersten Jahr ist nichts geschehen. Und dann ist er zum Herr gegangen und gesagt, Herr, das kannst du nicht machen. Jeden Monat Frucht hast du verheißen. Und dann hat er dreimal im Jahr hat sich Menschen bekehrt. in Spiez und dann ist er wieder zum Herrn gegangen und gesagt, Herr, ich halte dir das Wort vor, jeden Monat Frucht, jeden Monat Menschen, die sich entscheiden für Jesus. Und heute sehen wir, dass Gott ihn ernst genommen hat und erhört hat. Ich möchte abrunden, und zwar mit einer Dimension, wo wir alle drinstehen. Das heisst im Galaterbrief, wir sollen in Christus den Segen erben. Jesus Christus ist für uns zum Fluch geworden. Jeder, der am Fluch hängt, Galater 3,13, ist verflucht. Jesus ist für dich am Kreuz auf Golgatha zum Fluch geworden, damit du gesegnet wirst. Jeder, der am Kreuz hängt, ist verflucht worden. Und wenn du Christ wirst, zum Kreuz kommst, alles zu ihm bringst, dein ganzes Leben zu ihm bringst, macht er dich frei von allen Flüchen. Ein bewusster, erkannter Fluch oder unerkannter, unverschuldeter Fluch. Jesus macht frei und er schneidet dich frei, er löst dich los von Generationenflüchen, von inneren Schwüren und Festlegungen. Zum Beispiel eine Festlegung könnte sein bei den Männern, ich werde nie mehr brüllen. Und dann wirst du vielleicht nie mehr brüllen dein ganzes Leben lang, weil du dich selber unter einen Bann, unter einen Schwur gelegt hast. Er macht dich frei von allen Flüchen, von allen Schwüren, von allen Eiden, die du vielleicht sogar geleistet hast. Jesus macht dich frei von allen Flüchen. Und das andere ist, wenn du merkst, das sind Sachen in deinem Leben, wo du immer noch das Gefühl hast, das sind Flüche, dann möchte ich dir Mut machen. Jesus hat gesagt, die Bibel hat gesagt, wir sind mit Christus gekreuzigt und mit Christus verborgen, mit Christus in den Tod gegangen, durch Taufe. Und die Bibel sagt das auch, der Paulus sagt das im Römer Kapitel 7, wir sind dem Gesetz gestorben. Wir sind nicht mehr unter Gesetz, unter einem alttestamentlichen Gesetz. Und ein Fluch, eine Strafe, ein Gericht kann nur wirken auf dem Gesetz, also auf dem alttestamentlichen Gesetz. Und wir sind nicht mehr auf der Grundlage des Gesetzes, sondern wir sind auf der Grundlage von der Gnade, von der Erlösung. Wir sind auf der Grundlage von einem neuen Gesetz, nämlich vom Gesetz von der Annahme, von Römer 8,1. Und es trifft uns keine Verdammnis mehr, denn wir leben nicht mehr uns selbst, sondern wir leben Christus. Wir leben durch das Gesetz des Glaubens, des Geistes. Und wenn du merkst innerlich, ja, manchmal gibt es so Aspekte in meinem Leben, so wie es der Paul Gfeller letzten Sonntag gesagt hat, du hast so eine Wurzelsünde in dir, du merkst, das sind Sachen nicht gut, dann bring das ans Kreuz. Bring dein Leben ans Kreuz. Leg es ab. Nimm an, dass Jesus sagt, ich habe dich losgelöst von jedem Gesetz. Von jeder legitimierten Macht, die der Fluch kann haben, an dir zu wirken. Ich habe dich losgelöst von jedem Gericht, von jeder Strafe, von jeder Verwünschung. Ich habe dich losgelöst, damit du mein Segen erbst, dass du unter meinem Wohlwollen gedeihst, dass du unter meinem Wohlwollen wiederhergestellt wirst. Du bist zum Segen berufen, zum Leben und nicht zum Leben unter Fluch. Und du kannst mit deinem eigenen Reden Segen über dein Leben bringen. Das heisst, es ist Vollmacht in der Zunge über Leben oder Fluch. Es ist Vollmacht auf deiner Zunge über Leben und Tod, über Segen und Fluch. Und so möchte ich dich heute Morgen auffordern, dass du still wirst vor Jesus und über deinem eigenen Leben das Segen Gottes proklamierst. Gottes Verheißungen proklamierst. Und sagst, ich stelle mich mit dem oder jenem Bereich von meinem Leben unter das Segen Gottes und alles andere hat kein Anrecht über mir, denn ich bin erlöst. Flüche haben kein Anrecht mehr über mir. Jesus Christus regiert in mir. Ich bin begnadigt, ich bin erlöst. Und wenn du merkst, das sind Sachen, die immer wieder kommen, Flüche, die du vielleicht schon angesprochen hast, zurückgewiesen hast, gebrochen hast, ans Kreuz gewiesen hast, wenn du merkst, das sind Sachen in deinem Leben, die du möchtest aussprechen, dann geh auf jemanden zu. Sprich es aus mit einem Seelsorger, mit einer Seelsorgerin. Schliess die inneren Türen von Ungewissheit in dir. Mach es fest mit einem Zeugen und lass Gottes Segen gross werden in deinem Leben. Lass Gottes Segen gross werden in deinem Leben. Die Geschichte mit diesen zwei Bärinnen und diesen 42 tragischerweise gestorbenen Kind. Ich finde es nicht eine einfache Geschichte. Für mich ist es eher so eine Warnung, so ein rotes Signal. So ein Wort, ein rotes Signal. Ich habe mit einem Lehrer diskutiert darüber, Und er hat mir dann gesagt, er liebe es, wenn Pfarrer und Prediger kritisch über die Bibel reflektieren. Ja, natürlich kann ich jetzt auch kritisch über den Text herziehen. Aber ich glaube, wir sind genug fähig, auch vielleicht Bibelkritik zu üben und zu sagen, ja, okay, aber das ist nicht meine Art. Ich lasse das liegen. Ich nehme die Warnung ernst und möchte Jesus beten, dass er auch bei mir ein Wächter ist auf meiner Zunge und auf meinem Maul, dass man nicht unbedachte Worte von sich gibt. Sondern dass er einem immer wieder aufzeigt, hey, mit unseren Worten haben wir Macht, Segen auf sich zu bringen, auf Familie, auf Gemeinde oder auch Fluch oder anders. Ich möchte beten. Jesus Christus, ein Thema, das ich nur im Ansatz anschneide. Die Realität von Flüchen, die Realität von der Wirksamkeit von Flüchen. Jesus, du hast uns erkauft, erlöst durch dein wunderbare und teure Blut. Du bist gestorben für uns am Kreuz, dass wir Frieden für sie und Frieden für werden von allen Flüchen. Sage das Generationenflüchen, sage das Verwünschungen von Satanisten und von Esoterikern. Du hast verheißen, das hat an uns keinen Raum, das soll an uns nicht können wirken. Du hast uns befreit zu einem Leben in der Freiheit. Nicht so eine Freiheit, dass man alles machen kann, sondern eine Freiheit, die zu dienen. Frei zu sein von Sünden, frei zu sein von Wünschungen und von Gesetzlichkeit, von Flüchen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns ganz neu aufmerksam machst. Herr, in unserem Leben, in unseren Beziehungen Sachen zu erkennen, die nicht rundlaufen. Herr, dass wir dort können aufstehen im Geist, können aufstehen im Gebet und können uns demütigen von dir und können bitten um Vergebung, können bitten, dass dein Segen neu kommt. Und Jesus, möchte ich gerade bitten für uns als Gemeinde, Herr, dass du uns unter dein Segen stellst. Herr, dass du uns unter dein Segen stellst, Herr, mit Fruchtbarkeit, dass wir uns vermehren, dass Menschen hinzukommen. Herr, dass du uns unter dein Segen stellst, Herr, am Arbeitsplatz, wenn es darum geht, zu arbeiten. Herr, dass du uns unter dein Segen stellst, wenn es darum geht, Beziehungen zu bauen, heile Familie zu haben. Herr, dass du uns unter dein Segen stellst, wenn es darum geht, Herr Jesus, Herr, dir nachher zu gehen, Herr, wenn es darum geht, wenn wir Verheißungen in Anspruch nehmen, Herr, dass wir erleben dürfen, wie sich die bewahrheiten. Vater im Himmel, ich bitte dich darum, dass du uns auch loslösest, Herr, von allen Festlegungen. Herr, du weißt vielleicht dort, Herr, wo Menschen sich festgelegt haben in ihrer Seele, sich selber limitieren, sich selber blockieren, sich selber unter einen Schwur gestellt haben. Jesus, ich bitte dich, dass du das heute Morgen brichst. Also, dass du heute Morgen hier Jöcher brichst, dass du heute Morgen hier Flüche brichst, dass du heute Morgen hier gedankliche, seelische Festlegungen brichst im Namen Jesus. Und Vater, ich bitte dich, dass du das wieder rufst, in deiner Vollmacht, in deiner Autorität, dass du Heilung in ihn bringst. Herr, dass ab dem Tag, ab dem Morgen, das darf anders werden. Herr, dass man nicht immer muss vergangenheitsorientiert denken und fühlen, sondern dass da eine neue Grundlage darf reinkommen. Ein neuer Boden, heilige Gefühle, heilige Gedanken, heiles Empfinden, eine heile Selbstwahrnehmung. Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du da wirkst in unserer Gemeinde, wirkst in unserem Leben. Ich bitte dich auch für Wunder, Herr Jesus, für Bestätigungen von deinem Segen. Ich bitte dich, Herr, dass du jedes einzelne Segen heute Morgen hier innen, wo das Gefühl hat, ja, da ist mal etwas rum gewesen, Herr Jesus, ich bitte dich, dass dein Segen sich mächtig offenbart. In Jesu Namen. Halleluja. Amen.
Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir, nimm alles von mir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir, gib alles mir. Mein Herr und mein Gott, mache mich ganz zu eigen dir. Mein Gott und mein mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Nimm alles von mir, mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führt zu dir. Gib alles mir, mein Gehör und